Ja, herzlich willkommen zum Podcast Expert Debriefing Unplugged. Wissen, ja, bewahren und weitergeben. Zuerst mal begrüße ich hier meine Podcast-Partner hier am Tisch. Einmal den Carsten von Conti.
Conti, ist richtig, ja, Conti Tech.
Genau, dann den Benjamin, der darf selber sagen.
Von Brose Fahrzeugteile.
Genau, schön, dass du da bist. Und der Jean-Claude.
Ja, wir sind von Omega Consulting.
Ja, schön, freue ich mich. Jetzt vielleicht mal zuerst, wenn ihr kurz sagt, was ihr schon zu Expert Debriefing wisst. Das habt ihr davon schon gehört?
Naja, es geht darum, das Wissen weiterzutragen an den Nachfolger. Und da hatte ich vor einigen Jahren eine sehr negative Erfahrung gemacht, dass mein Ex-Chef dann sich große Mühe gemacht hat, alles zusammenzutragen. Und das ist dann eigentlich sehr schnell verpufft, weil der Nachfolger eigentlich gar kein Interesse daran hatte. Insofern bin ich gespannt zu erfahren, was man da besser machen kann, um so ein Debakel zu vermeiden. Ich wollte es hier noch gar nicht im Detail erzählen, ja, aber genau. Das war schon nicht so schön.
Kommen wir gleich dazu. Danke. Benjamin?
Genau, ich kenne die Methode seit 7-8 Jahren, führe die auch als Moderator bei Brose durch. Ich habe jetzt die letzten Jahre knapp 40-50 Debriefings durchgeführt mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in verschiedenen Konstellationen. Mhm. Wechsel, viele Abgänge natürlich und so weiter und versuche die Methode quasi mit KI-Tools zu unterstützen jetzt hat. Und darum ist es auch spannend quasi, was gibt es denn für technische Möglichkeiten, die man dafür nutzen kann.
Mhm. Ja, wir bei uns, Omega Consulting, wir machen Unternehmensnachfolge und da kommt es natürlich, wenn man so schön schon sagt, in dem Titel selber drin, die Nachfolge des Unternehmers zu sichern und auch natürlich noch, was viel wichtiger ist, das Wissen des Unternehmers oder der Unternehmerin zu sichern und an den Nachfolger oder die Nachfolger zu übergeben. Und das ist so ein bisschen, was wir im Wissenstransfer sehr, sehr spitz eigentlich auf einen ganz speziellen Use Case hin mitbegleiten von unserer Seite, auch als Moderatoren immer.
Mhm. Dankeschön. Dann würde ich jetzt, der Benjamin kennt sich schon richtig gut aus, aber ich würde trotzdem mal für alle, die noch nicht so viel von Expert Debriefing als Methode gehört haben, einfach einen kurzen Überblick geben. Die Methode gibt es schon relativ lang, haben wir bei Cognion schon seit über 20 Jahren im Einsatz, besteht aus letztlich 6 Schritten. Mal zum einen, genau, es besteht der Bedarf, eben Wissen zu sichern, weil eine Person das Unternehmen verlässt. Das kann verschiedene Gründe haben. Ruhestand ist der Klassiker, aber auch Wechsel in eine andere Abteilung, einen anderen Standort, Kündigung. Genau, und dann im Idealfall hat man etwas länger Zeit, 3 bis 6 Monate. Manchmal muss es auch schneller gehen. Und dann startet man erstmal mit einem Vorgespräch, wo man sich mit den Auftraggebern, mit dem Experten, der Expertin zusammensetzt. Wenn schon eine Nachfolge da ist, idealerweise auch mit der. Und dann mal die Rahmenbedingungen klärt, den Prozess erklärt, aber auch hört, wie ist es denn im Unternehmen, was gibt's überhaupt, wie kann man den Terminplan gestalten. Im nächsten Schritt erstellt man dann eben mit dem Experten oder der Expertin eine persönliche Wissenslandkarte. Und da geht's dann wirklich drum, eben dieses Erfahrungswissen, was eben im Kopf steckt und was sonst mit der Person das Unternehmen verlässt, eben zu sichern. Und die Wissenslandkarte ist so gegliedert, das ist ja im Leitfaden auch beschrieben, dass man sich einmal die Arbeitshistorie anschaut, dann sich anschaut, was sind denn Aufgaben und Rollen dieser Person und dann auch, welche Wissensgebiete deckt die Person ab, also welche Fachzeitschriften liest sie, in welchen Communities ist die Person unterwegs. Und da gilt aber so das Motto, the map is not the territory, also wir gehen nicht total ins Detail, sondern soll einfach eine Übersicht bilden, aus der man dann im nächsten Schritt eben Maßnahmen ableiten kann. Sowohl die Wissenslandkarte auch als die Maßnahmen würden dann vom Experten, von der Expertin priorisiert. Und beides geht dann in eine Feedbackschleife, wo dann vorgesetzte Auftraggeber, vielleicht auch andere Kolleginnen draufschauen, weil man oft selber gar nicht so dran denkt, was man vielleicht noch alles, womit man sich beschäftigt. Und dann ist vielleicht ein Kollege da, der sagt, Mensch, wenn ich das wissen muss, dann melde ich mich immer bei der Person. Das Feedback wird dann eben eingebaut, integriert und dann geht es wirklich dran, die Maßnahmen zu begleiten. Da haben wir eine Toolbox, also man muss dann natürlich entscheiden, welches Tool eignet sich für was. Nimmt man einen Podcast auf, wo was erklärt wird? Geht man in den Dialog, so eine Person schon da ist? Dokumentenbibliotheken zusammenzustellen, wie du gesagt hast, Carsten, ne? Sowohl heute immer mehr digital, aber natürlich, wenn man jetzt jemanden hat, der in Ruhestand geht, dann hat man durchaus diese Aktenschränke vielleicht auch noch, ne? Die man sich anschauen muss und da auch zu entscheiden, was ist da auch relevant. Ja? Also wie weit gehe ich auch zurück? Was ist für den Nachfolger auch wirklich interessant und notwendig.
Und vielleicht auch, wie mache ich es relevant und interessant in der Folge?
Genau,
das ist oft sehr staubiges Zeug, gerade so Akten.
Ja, das stimmt, genau. Und als im Expert Debriefing begleiten wir quasi als Moderatoren diesen ganzen Prozess, sind ansprechbar, unterstützen, wo Hilfe gebraucht wird, auch in diesem Zeitraum, wo dann diese Maßnahmen durchgeführt werden. Und dann gibt es quasi als letzten Schritt ein Reflexionsgespräch, wo man dann nochmal schaut, okay, hat jetzt, wenn eine Nachfolgeperson da ist, hat die schon alles, was es braucht? Oder eben auch, könnte es sein, dass schon alles da ist? Und
darf ich da nochmal nachhaken? Ja, gerne. Denn ich glaube, die eine Nachfolgeperson, die gibt es heutzutage
genau,
nicht mehr.
Genau, richtig.
Oft werden Positionen gestrichen oder reduziert oder verteilt.
Oder verteilt.
Also das ist sicherlich auch nochmal eine interessante Frage.
Genau.
Wie macht man das verfügbar für eine Vielzahl von Nachfolgern?
Das hatten wir jetzt tatsächlich in der Corporate Learning Community. Da ist ja der Karl-Heinz Pape, hat ja übergeben. Und da hatten wir genau das. Also einen zweiten Karl-Heinz Pape gibt es nicht. Und da haben jetzt vier Personen übernommen, ne? Weil... Ja. Ist nicht immer eins
ich
zu eins.
Ich glaube, das ist eher das neue Normal.
Genau. Also man hat
die Erfahrung haben wir auch, nämlich dass gerade das, wir nennen es ja immer eins zu n, also ich habe quasi eine Person, die durch meistens mehrere Personen in einer Funktion übernommen werden. Und genau das gleiche Thema haben wir bei uns auch. Natürlich noch dazu, wenn es ein Unternehmenslenker ist, der seit 30, 40 Jahren das Unternehmen, sein Wissen ist so gigantisch, das kann ich nicht mit einer Person mehr abdecken. Das heißt, ich muss sicherstellen, wie kann ich das auch Ganze verteilen? Und das gilt es natürlich dann auch innerhalb einer kurzen Zeit dann auch festzulegen und dann auch entsprechend so aufzuarbeiten, dass es spannend ist für diejenigen, die es übernehmen sollen, das Wissen.
Ja, und es ist natürlich ein Unterschied, ob jetzt schon jemand da ist. Da kann ich natürlich auch nochmal gezielt nachfragen, was wünscht sich die Person? Was sehe ich auch nochmal gezielter oder die Personen? Was wissen die denn auch schon? Ja. Was muss ich dann nicht irgendwie noch fünfmal hinterlegen? Und wenn ich niemanden habe, sich dann natürlich zu überlegen, also wie kann ich aus diesem ganzen Dschungel an Wissen, das wir dokumentierbar gemacht haben, also wir müssen es ja erstmal aus dem Kopf bekommen, wie kann ich das so hinterlegen, dass es dann genau jemand auch anschaut? Du hattest da.
Ja, bei meinem Negativbeispiel war es so, dass der Nachfolger noch nicht mal da war. Da hat die Firma irgendwie darauf bestanden, dass es an Kante auf Kante setzen wurde. Und das war natürlich ja nicht vorgezeichnet, dass das nicht klappen konnte.
Magst du davon erzählen?
Ja, das war mein F&E-Leiter, den ich über circa 20 Jahren hatte. Ich bin ja auch schon Urgestein bei uns in der Firma. Und der ist in Ruhestand gegangen und hat sehr gewissenhaft seine Dokumentation immer geführt und die für seinen Nachfolger jetzt auch nochmal innerhalb von 3-4 Monaten zusammengekocht auf wirklich einen Aktenschrank. Er hatte vorher eine ganze Wand oder wahrscheinlich sogar mehrere und hat Papiercontainer gefüllt und die geschreddert und alles aussortiert und nachher nur noch das Konzentrat des Konzentrats an den Nachfolger übergeben. Und der kam dann an und hatte etwas andere Designvorstellungen von seinem Büro und ein Aktenschrank passte da nicht rein. Da wollte er lieber ein schönes Bild hinhängen und meinte, was soll der Mist, der kommt hier raus und das brauche ich nicht zu wissen. Und damit war die ganze Sache erledigt. Und derjenige Chef, der das dann wurde, ist dann auch nach 6 Monaten weitergegangen, hat dann eine andere Funktion übernommen und der jetzige Nachfolger, ich meine, die Position gibt es auch gar nicht mehr. Dieses Wissen ist dann einfach irgendwo verpufft oder es steckt natürlich noch in den Köpfen seiner Mitarbeiter, also in Leuten wie mir und meinen Kollegen, die natürlich auch an diesen Projekten mitgearbeitet haben. Aber insgesamt hat dieser Prozess als solcher einfach nicht stattgefunden, de facto.
Ich glaube, du hattest eben auch einen ganz tollen Punkt gehabt, Carsten. Du hast gesagt, wie kann ich es natürlich auch attraktiv machen für diejenige Person, die als Nachfolger, die Personen, die als Nachfolger kommen, dass sie sagen, Mensch, das ist eigentlich ja ein Schatz, den ich habe. Das sind ja zwei Punkte. Das eine ist die Wertschätzung für denjenigen, der natürlich geht und zu sagen, Mensch, überleg dir doch mal, was ist denn da für ein Wert dahinter? Und das ist tatsächlich viel mehr, als die Leute selber manchmal auch nachdenken. Aber jetzt müssen wir natürlich auch immer eins mal sagen, ganz ehrlich, wer von euch hat in den letzten 10 Jahren nochmal ein Manual gelesen von irgendeinem elektronischen Produkt? Keiner RGFM, von uns.
Read the fucking manual. Das macht keiner, das ist klar. Erstmal probieren, ich kann das auch so. Ja.
Also sprich, wir könnten uns das eigentlich schenken. Und das ist wahrscheinlich, was der Nachfolger auch wieder gedacht hat.
Und jeder hat natürlich auch den Anspruch, ich mach's anders, ich mach's besser, ich möchte nicht die gleichen Fehler machen wie mein Vorgänger. Aber dazu muss man natürlich wissen, welche Fehler er gemacht hat. Und eine ehrliche Übergabe dokumentiert natürlich auch diese Lessons learned, wie es so schön heißt. Dazu auch noch ein Punkt. Die Lessons learned kenne ich auch nur so als Alibi-Veranstaltung. Man schreibt dann ein Dokument, das wird dann vergraben und das guckt sich bloß keiner mehr an. Leider.
Ja, na gut, aber in Richtung interessant machen gibt's ja gute Möglichkeiten mit Podcast. Das höre ich mir eher an. Komprimiert quasi, als statt 500 Seiten zu lesen. Und da gibt es ja mittlerweile Tools, Notebook LM zum Beispiel, wo ich dann Texte zusammenfassen lassen kann zum Beispiel. das ist deutlich interessanter und komprimierter als ich lese mir jetzt 3 Stunden lang irgendwas durch.
Ja. Das fand ich nämlich auch, du hast ja gesagt, dass du doch relativ viele Expert-Debriefings schon durchgeführt hast.
Ja.
Also allein die Menge ist ja schon beachtlich. Also auf die Menge kommen wir gar nicht. Dann würde ich wahrscheinlich draußen mit einem Rolls-Royce rumfahren, weil so viele Unternehmensnachfolgen haben wir noch gar nicht begleitet. Aber deswegen finde ich das super spannend, weil das du musst ja irgendwie auch sicherstellen, dass das tatsächlich auch passiert am Schluss. Ne? Ja. Das ist ja dann der Erfolg.
Ja, klar, generell. Aber man muss ja sagen, ich habe vor 7, 8 Jahren angefangen mit der Methode, die kennengelernt, auch mit der Verkaufen, Pilotieren im Bereich, weil es ist natürlich Wissen, welchen Nutzen bringt es, wie viel Euro kann ich dadurch sparen, natürlich schwierig. Darum gab es da auch erst Pilotphase generell und dann habe ich das durchgeführt. Wir sind eigentlich nie über den Schritt gekommen. Die Leute haben die Wissensstand gehabt, die Nachfolger. Wie gut, wie schlecht die damit arbeiten, das weiß man immer als Moderator nicht. Also in der seltensten Fall, ich habe 1, 2 begleitet, weil ich die dann selber übergeben musste, weil ich halt der Einzige das Wissen hatte, weil ich halt die Interviews geführt hatte in diesen Gesprächen. Das heißt, wir machen mal die Übergabe dann, wenn der da ist.
Ja.
Und jetzt sagen wir es halt am halben Dreivierteljahr, geht es halt eben darum, mit diesen KI-Tools, was gibt es da, welche Möglichkeiten kann ich nutzen, um den Moderator bei der Aufzeichnung, bei der Dokumentation zu unterstützen, weil es ist halt einfach viel Tastenscheibe. Ich muss mir Fragen überlegen, ich muss zuhören, das ist schon echt anstrengend. Die Silvia kennt das ja auch. Da ist man echt durch nach 2, 3 Stunden so ein Interview. Wir haben jetzt vor einem halben Jahr einen Kollegen gehabt, der gegangen ist. Damals da wirklich mal bewusst ausprobiert, was geht heute mit den KI-Tools. Der ist gegangen, wir haben sein Wissen, was nicht, sagen wir, firmenrelevant war, in Anführungszeichen, keine vertraulichen Daten, drüber gesprochen, eine halbe, dreiviertel Stunde lang, haben das aufgezeichnet über MS Teams und haben daraus dann quasi versucht, auch wieder über Notebook LM quasi auch wieder aus dem Podcast nochmal zu machen. Auch ganz witzig. Das heißt, wir haben dann das Ding aufgezeichnet, haben es transkribiert durch Microsoft generell, haben dann das über Clean Voice, diese A's und M's rausgeschmissen, haben dann das in Mapify reingeschmissen, ein Tool für automatische Mindmap-Erstellung. Da hast du innerhalb von 2, 3 Minuten eine automatisierte Mindmap, die zu 80-90% schon die Inhalte abgegriffen hat und sehr strukturiert hat. Also das war schon echt gut. Und das haben wir dann spaßeshalber nochmal Notebook LM geschmissen, weil das halt dann auch gerade aktuell war, zu sagen, was kommt denn daraus, was dann schon cool war, aber sehr übertrieben dargestellt war, halt typisch amerikanisch, was sehr übertrieben die Inhalte dann und sehr okay. Aber ist der tollste und der beste Mitarbeiter.
Ja, ja.
Aber das war so, die Tools gibt es generell, die das unterstützen. Gerade mittlerweile, wenn ich es live mitlaufen lassen kann, Transkript, das Team hat es ja gestern vorgestellt mit automatischer Transkription und Weiterbildung. Das ist schon, und das ist halt genau für Debriefings super geeignet aus meiner Sicht.
Ja,
geht es dann nur darum, welche Tools kann ich halt im Unternehmen auch nutzen. Und das andere ist ja, was kann ich frei nutzen und dann bin ich aber bei Datenschutzthemen. Das ist genau die
Also Benjamin, das hört sich schon deutlich attraktiver an als die staubigen Akten, die wir da hatten. Aber trotzdem stellt sich mir noch die Frage, wie machst du dann diese Podcasts für die Kollegen verfügbar oder attraktiv? Wie bringst du sie dazu, sie anzuhören? Und eine Frage vielleicht noch, wie lang sind diese Einheiten?
Also wir haben jetzt da in dem Fall, weil es Experiment war, bewusst mal eine halbe, dreiviertel Stunde aufgezeichnet. Das war jetzt kein komplettes Interview, aber so mal das Vorgespräch, kann man mal sagen generell, weil da nehme ich ja die Hauptpunkte auf für Mitarbeiter, die Hauptaufgaben. Und dann haben wir das bewusst mal so gemacht und dann hat er das quasi auf 10 Minuten zusammengekürzt dann nochmal generell. Und dann, wie verteile ich es? Im besten Fall halt im Team, wenn es die Nachfolge im Team ist generell, an den Vorgesetzten, die immer darauf Zugriff. Und wenn es theoretisch mal in Richtung Expertenwissen ist, was für, sagen wir mal, hunderte Menschen relevant ist, wenn es wirklich um Produktwissen zum Beispiel geht, dann muss ich halt in den Wikipages, wo man solche Inhalte bereitstellen kann zum Beispiel, dann würde ich halt das da bereitstellen. Ist auch nicht das Gelbe vom Ei, weil es eigentlich keine Podcast-Audio-Plattform ist, sondern ich muss dann wieder draufklicken, MP4 als Video anschauen, das ist halt auch nicht das Gelbe vom Ei. Das sind so die technischen Hürden, die halt zumindest wir bei uns haben. Wenn ich eine Podcast-App quasi im Unternehmen hätte, wäre es schon deutlich besser. Das haben wir aber nicht.
Aber dann sprichst du auch gleich das Thema an mit den Berechtigungen. Also es hat nicht grundsätzlich jeder Zugriff auf diese Wissensdaten, sondern du hast doch gesagt, erst doch.
Okay. Also bei uns, ich bin jetzt im Entwicklungsbereich und da hat auf unser Produktwissen hat jeder Mitarbeiter erstmal grundsätzlich Zugang. Cool.
Okay, generell. Das finde ich toll. Ja. Also ja, das ist ja eine der kritischen Sachen. Das sehen wir gerade natürlich bei uns, gerade wenn wir dann in das Thema reingehen, das unter der Geschäftsführung oder des Eigentümers, dass er natürlich auch Dinge erzählt, die tatsächlich auch nur noch dediziert für eine Person tatsächlich zu übergeben sind. Das sind Eigentümer und Geschäftsführung. Also da müssen wir auch ganz klar differenzieren da drin. Aber ich finde das toll, so wie du das beschrieben hast, tatsächlich da auch KI-Tools schon mit einzusetzen. Bei uns ist das vielleicht genau zu diesem Punkt auch, das auf die Spitze zu treiben. Wenn wir so ein Interview führen, dann führen wir das Interview tatsächlich relativ lang durch, weil wir haben nur eine kurze Zeit. Viele der Geschäftsführer, gerade wenn sie angestellt sind, die stehen dann vielleicht noch eine Woche oder zwei Wochen zur Verfügung. Das heißt also, ich muss so viel wie möglich tatsächlich innerhalb kürzester Zeit aus ihm rauszubekommen. Und vielleicht kommen wir da nachher später nochmal an so diese typischen Hemmnisse, wenn jemand einfach nicht mehr erzählen will. Wie kriege ich das einfach noch? Wie kann ich das sicherstellen und trotzdem natürlich ethisch noch auf einer vernünftigen Basis zu bleiben? Aber das ist so ein bisschen auch unser Auftrag, den wir dann haben. Daher bin ich natürlich diese Tools, finde ich, super. Weil ich super bei mir dampft dann schon die Tastatur. Ne? Ja, wir machen das auch nur zu zweit. Der eine macht Interview und der andere schreibt währenddessen, weil anders würden wir das von der Menge gar nicht mehr hinkriegen. Aber
trotzdem kommst du mit dem Schreiben nicht hinterher, das ist ganz klar.
Und deswegen finde ich toll. Das ist
eine coole Unterstützung. Ja, also mittlerweile, probiere ich es jetzt aber mehr zum Auszuprobieren, experimentieren, in Teams mitzulaufen lassen oder eben iPhone hat auch eine gute Qualität, dann für die Nachbereitung auch nochmal hilfreich, dass ich selber nochmal nachhören kann, weil ich kann nicht alles mitdokumentieren erstmal. Das hilft auf alle Fälle. Und jetzt durch KI, wir haben es gestern, glaube ich, in den Sessions auch gehabt, man kann ja ChatGPT Co-Pilot fragen quasi, dass der mich quasi als Co-Moderator unterstützt generell. Das habe ich auch mit zwei, drei Prompts mal ausprobiert quasi, dass der mir, weil ich kenne ja alle Themengebiete, wo ich Debriefings mache. Ne? Aus meiner Vergangenheit im Einkauf kann ich die Themen, da war es einfach. Jetzt im Entwicklungsbereich oder Umweltschutz, solche Themen, wo ich sage, keine Ahnung, kenne ich nicht. Welche Fragen stelle ich denn da? Ich glaube, meine Standardfragen kann ich immer stellen, aber wirklich themenspezifisch. Und da hilft der Co-Pilot immens. Da habe ich jetzt auch zwei, dreimal schon was ausprobiert. Das ist schon gigantisch mittlerweile. Weil als Inspiration, welche Fragen kann ich stellen? Denke mal an das, denke an das. Und das ist schon als Sparringspartner zu nutzen, gigantisch.
Co-Pilot ist in der Hinsicht sicherlich sehr hilfreich. Trotzdem stellt sich für mich noch die Frage, ob der immer die richtigen Fragen stellt und ob wir überhaupt wissen, in der Situation, die jemand geht, was die interessanten Fragen sind. Oft tauchen die erst hinterher auf, wenn ein Nachfolger versucht, an einem Projekt weiterzuarbeiten und dann rennt er dauernd mit dem Kopf gegen die Wand. Und da sind dann irgendwie tauchen dann Fragen auf, die einem vorher gar nicht eingefallen sind. Und dann ist es oft schon zu spät. Also eigentlich wäre es sehr wertvoll, wenn ein Nachfolger direkten Kontakt auch nochmal hätte mit dem Vorgänger. Das ist wahrscheinlich sehr selten möglich. Ne?
Wäre immer der Idealfall. Aber ich glaube, da hilft tatsächlich so dieser Expert-Debriefing-Prozess, weil da einfach schon mal bestimmte Fragen drin sind, mit denen man schon viel abdecken kann. Manches ergibt sich dann im Gespräch auch. Wir handhaben es tatsächlich so, dass wir aufzeichnen, entweder per Teams oder wenn wir halt vor Ort sind, dann mit so einem in klein, mit so einem Podcast-Gerät. Und dann im Nachgang, wenn das Unternehmen erlaubt, wir haben lokale KI die Möglichkeit, das dann quasi transkribieren lassen, zusammenfassen lassen und dann auch da nochmal reinzugehen. Und dann fällt einem vielleicht auch nochmal auf, Mensch, bis man dann den nächsten Termin hat, da könnte man nochmal nachhaken. Mhm. Das ist so, wie wir rangehen mit dem Expert-Debriefing.
Ich hatte jetzt eben so ein bisschen den Eindruck, als du es erzählt hast, Benjamin, dass du tatsächlich jetzt in der Maßnahmenumsetzung, also sprich, ich versuche ja das gesamte Wissen zu dokumentieren, aber jetzt wird das tatsächlich auch übergeben. In dem Sinne, habe ich ein Feedback aus dem? Das passiert nicht tatsächlich,
oder? Nee, das ist genau die Herausforderung. Also was passiert mit dem Ergebnis davon? Wie wird es tatsächlich genutzt? Das ist die große Frage generell. Bisher konnte ich es nicht beantworten, weil ich dann immer dann beteiligt war. Da endet zumindest bei uns auch der Prozess des Moderators, weil sonst mache ich nichts mehr anderes, außer den Prozess komplett zu überwachen. Und die Führungskraft hat immer noch die Aufgabe, Wissen von den bestehenden Mitarbeitern auf den Nachfolger zu übergeben. Das ist bei uns klar getrennt, muss die Führungskraft machen. Das ist nicht meine Aufgabe als Moderator. Ich unterstütze gerne, aber es ist per se erstmal die Aufgabe von der Führungskraft. Und es wird halt spannend, je nachdem, welche Themen. Ich bin jetzt im Produktentwicklungsbereich, da geht es wirklich um technisches Wissen dann auch. Und da geht es halt sozusagen, ist das Wissen heute schon dokumentiert in einer Wikipage? Wenn nein, ist halt die Aufgabe, lieber Nachfolger oder lieber Mitarbeiter, stell bitte nochmal eine Wikipage zu dem Thema, weil da gibt es noch nichts zum Beispiel. Und das kann ich dann schon im Zuge des Prozesses überwachen tatsächlich. Aber das ist die Herausforderung, die einfach heute da ist und ich habe da noch keine Lösung dafür, wie man damit umgeht.
Ja, aber weil das ist ja eigentlich das Potenzial, also das wäre deine Historie auch, ne? Einfach mal zu sehen, wie viel wird tatsächlich auch umgesetzt. Ne? Also wenn ich mir das überlege, dass du schon so viel Expert-Debriefings gemacht hast, ist das ja sicherlich auch für eine Firma auch ein sehr wichtiger Erfahrungsschatz, auch festzustellen, Mensch, wo kann ich noch schleifen, wo kann ich das Ganze noch auf eine nächste Ebene bringen, damit es noch effizienter und noch besser wird. Ne?
Bei dem Idealfall würde es ja so gehen, dass man das Expert Debriefing dann auch ersetzbar macht, also dass es das gar nicht mehr braucht, weil dann zum Beispiel, wie in deinem Fall, so viele schon da sind, mit denen man im Prozess auch weiterarbeiten könnte. Also Personen, die quasi jetzt im Unternehmen sind, könnten eigentlich mit diesen Möglichkeiten weiterarbeiten.
Wenn jeder schon von sich aus kollaborativ arbeitet, dann bräuchten wir so
ein Kram nicht mehr. Das wäre natürlich die Traumwelt, genau.
Ja, wobei jetzt, ich sagen muss, du hast das Thema mit, wie kriege ich Wissen raus von den Mitarbeitern? Du hast ja die Geschäftsführer, das ist bestimmt noch mein eigenes Klientel, nenne ich es mal. jetzt bei die Briefing, die ich durchgeführt habe, und das haben wir jetzt keinen Geschäftsführer, aber sagen wir, das Top-Management ist Level drunter. Da waren jetzt alle bereit, die Wissen zu teilen bei mir. Also die waren jetzt alle offen, die sehen das alle eher so Erleichterung, ich kaufe mich quasi frei, habe da meine 2, 3 Termine, Interviewtermine, und dann habe ich mein Wissen übergeben. Generell, und da gab es jetzt Gott sei Dank, heute nie Probleme, dass die nicht wollten oder was. Und das ist eh generell freiwillig, also wenn sie es ihnen machen wollen, dann findet das eh nicht statt.
Da, ja.
Genau, und, aber das hat bisher echt gut funktioniert, muss ich sagen, Gott sei Dank.
Also da habe ich vielleicht so eine kleine Anekdote dazu, weil wir auch mit einem technischen Leiter zusammengearbeitet haben, und das ist ja genau so die Klientel, mit denen du auch so häufig zu tun hattest, Carsten. Das war tatsächlich auch jemand, der natürlich in Rente gegangen ist. Das war auch im Zuge eines Unternehmensverkaufs. Wir haben gesagt, Mensch, das ist eine kritische Person. Wir müssen sicherstellen, dass sein Wissen tatsächlich auch übergebbar ist, weil wir nicht genau wissen, wann der Prozess abgeschlossen ist. Die erste Antwort, die wir von ihm bekommen haben: Derjenige, der nachkommt, der muss sich auch manchmal die Nase blutig machen. Der muss genauso das lernen, so wie ich das gelernt habe. Das war seine Überzeugung davon. Bis wir ihn überhaupt mehr dazu bekommen haben oder davon überzeugen konnten, dass dieser Prozess wahnsinnig wichtig ist, jetzt nicht nur für den Unternehmensverkauf, sondern allgemein um sein Wissen. Und er hatte eine Erfahrung, das war einfach gigantisch. Er war über 30 Jahre technischer Leiter dort. Um das zu übergeben, das war ein Schatz. Und wir haben es eigentlich tatsächlich mit sehr viel Wertschätzung versucht zu machen und gemacht. Und tatsächlich, und das Schönste war dann irgendwann mal, während diesem Prozess kam tatsächlich dann etwas heraus, wo er selber sagte, ich habe ein Software-Tool entwickelt, und die Unternehmerin sagte, das kenne ich nicht. Und er sagte, ja, das ist eigentlich für mich elementar dafür, dass ich diese Anlagen überhaupt dimensionieren kann. Und dann kam das Zweite, und wo ist dieses Tool? Ja, das ist bei mir auf meinem Notebook. Und das ist mit dem Passwort so und so hinterlegt. Und dann sagt sie, aber das kenne ich nicht. Also das zeigt nochmal, das ist technischer Leiter. Elementar kritisches Wissen für das Unternehmen, was weder dokumentiert noch irgendwo zugänglich war. Und das sind so die Aha-Momente natürlich, die man sehr gerne auch mal hernimmt, um mal zu sagen, Mensch, das bedeutet es. Und häufig wissen auch die Leute selber gar nicht, wie kritisch auch ihr Wissen auch tatsächlich für das Unternehmen manchmal ist.
Aber das sind genau diese kleinen Workhacks, die man in jedem Gespräch, glaube ich, an der einen Stelle hat oder was dann. Oder also das Thema Teamgefüge, wie arbeiten Teams zusammen, wenn man dann, sagen wir, beide Seiten interviewt, das habe ich auch schon gehabt, auch spannend, Zentralbereich und Geschäftsbereich und so weiter, und du da zufällig aus beiden Teams, die miteinander arbeiten, dann Debriefing durchführt und du hast, wie die auf den schimpfen oder die auf den schimpfen, sagen, das ist schon ganz, ganz spannend, mal wenn man dann so die echten Emotionen miterlebt.
Jetzt hattest du eben erzählt, also Brose ist ja nicht ein kleiner Laden, also ihr habt ja einen Betriebsrat, da bin ich mir ziemlich sicher. Wie geht der mit dieser ganzen Thematik um?
Das ist da, was ich mache, als Pilot generell gelaufen, da waren die klar mit eingebunden generell, und es ist jetzt keine Methode, die ja, sagen wir mal, generell in der kompletten Gruppe läuft. Das läuft über mich, weil mich die Leute kennen generell, über mein Netzwerk, die sprechen mich an generell, und wir haben es bisher nicht geschafft, die Methode quasi ins komplette Unternehmen zu tragen. Das versuchen wir seit 7, 8 Jahren generell, und jetzt starten wir quasi nochmal einen zweiten Pilot aus dem Entwicklungsbereich raus, für Fachwissen, für Produktwissen, für unsere Experten, die wirklich für verschiedene Produktbereiche, Technologien verantwortlich sind, um da das Wissen zu dokumentieren oder zu prüfen, ist es schon dokumentiert ausreichend. Und vielleicht kriegt man es über die Schiene jetzt nochmal rein, dass man es quasi als, sagen wir, klassischen Austrittsprozess, den es halt gibt, Mitarbeiter wechselt, Checkliste, dass man es vielleicht auch mit reinbekommt. Das wäre so mal das zu wissen. Es gibt nicht nur Wissen übergeben, Check, sondern es gibt auch, es gibt für kritische Rollen eine Methode, Expertise-Briefing, die kann ich vielleicht da auch anwenden. Ist nicht für jeden geeignet. Wenn der 2, 3 Monate da ist, wird es wahrscheinlich nicht so relevant sein. Aber gerade die langjährigen Mitarbeiter, immer relevant aus meiner Sicht.
Hochinteressant, aber ich möchte einen Punkt gerne nochmal aufgreifen, ob diese Methode des Debriefings überhaupt dauerhaft erforderlich sein wird. Wenn wir wirklich auf eine neue Arbeitsmethodik umsteigen, dass wir einfach von vornherein kollaborativ arbeiten, unser Wissen eben nicht auf dem Notebook konzentriert mit Passwort schützen, sondern in wohl administrierten SharePoints mit den Leuten teilen, die es wissen sollen und dürfen und die auch daran mitarbeiten sollen, dann meine ich, wird diese Art des Experten-Debriefings eigentlich mehr und mehr unwichtig? Oder bin ich da zu träumerisch und zu optimistisch, dass ich glaube, dass wir da jemals hinkommen?
Ja, gute Frage. Ja, sag mal, ich glaube, es macht auch zukünftig weiterhin Sinn. Es wird vielleicht weniger werden, aber je nachdem, wie offen die Mitarbeiter sind in Richtung Dokumentation, wird das relevant oder nicht relevant. Aber ich glaube,
also muss man wahrscheinlich auch abschätzen, wie weit man die Kollegen dann oder die scheidenden Mitarbeiter dann unterstützen muss und sagen muss, hier, genau, ist doch bestimmt noch mehr.
Also Ziel ist ja immer, diesen Gesamtüberblick erstmal zu bekommen über die kompletten Themen, Aufgabengebiet generell. Und dann, wenn es sich daraus stellt, zu 80% ist alles schon dokumentiert, ist ja umso besser. Bei anderen hast du halt 80%, bei anderen hast du nur 20%. Mhm. Von daher, denke ich, wird das schon in Zukunft auch relevant sein. Vielleicht sind die Interviews dann kürzer, in Anführungszeichen. Oder man, im besten Fall kann ja jeder Mitarbeiter das zukünftig selber machen durch Tools, die unterstützt man generell, weil Einreden, Podcast, der ChatGPT stellt mir die Fragen, die wir quasi als Moderator stellen zum Beispiel. Und der kann auf alles Wissen zugreifen. Mhm. Ich stelle ja nur die Fragen, die ich auch so im Kopf habe, die ich stellen würde. Generell, das ist aus meiner Erfahrung raus. Das geht der Silvia genauso, denke ich. Mhm. Natürlich vergesse ich vielleicht mal Fragen und beim Nachbereiten komme ich, stimmt, da kann ich das noch fragen. Und dann nehme ich das zum nächsten Gespräch mit. Bei ChatGPT ist das vielleicht konzentrierter möglicherweise. Das ist ja das Spannende, mal herauszufinden, wie gut arbeiten die wirklich, wenn ich den Chatbot quasi habe, der mit der die ständig die Fragen stellt und nachhakt bis tief runter.
Und es hängt wahrscheinlich auch stark von der Funktion des scheidenden Kollegen ab, ob der wirklich in einer führenden Position war, wo er eigentlich immer nur Firefighting machen musste und gar keine Zeit hatte für Dokumentation, oder ob es jemand ist, der sich damit auch wirklich intensiv auseinandergesetzt hat. Ich selber werde in 2 Jahren wahrscheinlich auch das Unternehmen verlassen und habe natürlich irgendwann dann 38 Jahre und vielleicht dann sogar 40 Jahre einiges gemacht und angesammelt und bin jetzt schon sehr bemüht, das, was ich gemacht habe und wo ich genau weiß, da steigt ja niemand mehr durch, gewissenhaft zu dokumentieren. Aber es ist eine Riesenaufgabe und jetzt bin ich auch 2 Jahre davor und das sehe ich jetzt schon als große Aufgabe an.
Gute Zeit, um anzufangen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, du hattest eben richtigerweise gefragt, eigentlich wird es redundant, wenn wir das Wissen, wenn jeder dafür sorgen würde, dass das Wissen tatsächlich auch weitergeht. Aber ich glaube, sehr viel in diesem Erfahrungswissen bleibt trotzdem bei einem. Und klar, ich glaube, also zumindest wir können das sagen, wir sind hauptsächlich mittelständischen Unternehmen da. Wissensmanagement in mittelständischen Unternehmen gibt es. Es wird nur nicht so genannt. Es wird sehr häufig schneller und eher kommuniziert und tatsächlich das Wissen, auch gerade Erfahrungswissen, weitergeben. Aber je höher ich dann in der Pyramide gehe, gerade in der Verantwortung her, ist es so, dass meistens dann tatsächlich auch der Disconnect passiert. Gerade im mittelständischen Unternehmen, also Geschäftsführung, Geschäftsleitung sind meistens dann doch in ihrem Erfahrungswissen so stark angereichert, dass, wenn diese Person geht, dass tatsächlich ein großer Erfahrungsschatz aus dem Unternehmen ausscheidet. Daher wird das auch, ich glaube, das, was du auch gesagt hast, dieses Firefighting, ich bin in so vielen Dingen involviert, das kann ich gar nicht mehr so ohne weiteres zu dokumentieren, ohne dass ich einen guten Moderator habe. Und deswegen ist es so verdammt wichtig, entweder interne Moderatoren oder externe Moderatoren zu haben, weil ich glaube, das war der andere Punkt, den ich auch nochmal machen wollte, du hattest eben gesagt, können wir die KI die Fragen stellen lassen? Ich glaube, nein. Und das, glaube ich, ist nämlich genau, auch als Moderator beginne ich eine gewisse emotionale Bindung zu der Person. Und ich öffne plötzlich Dinge, und das ist ja gerade da, wo ich ja hin will. Ich will ja ins Erfahrungswissen. Ich will nicht das, was er in seinen Schrank reingestellt hat. Ich will das, was wirklich die Erfahrung ist. Und ich glaube, da wird sich wahrscheinlich dann irgendwann mal die Spreu vom Weizen trennen, wir versus der KI.
Ja, ich glaube auch, ja.
Also, wo ich halt schon Möglichkeiten sehe, dass halt nämlich bei den Fragen unterstütze als Moderator. Also, dass ich mir halt bei der Fragenerstellung, beim Ablauf, welche Themengebiete, da unterstütze mich und da kann er mich deutlich besser unterstützen als alle anderen generell. Gerade wenn ich halt nur 1 oder 2 Moderatoren im Unternehmen habe oder so, da kann ich mich schlecht austauschen. Von daher kann die KI schon deutlich, glaube ich, unterstützen, genau. Und das zumindest bei mir, ich habe jetzt 1, 2 Prompts mal geschrieben in die Richtung, das klappt für mich ganz gut momentan. Und wie du sagst, das Wichtige ist ja, dass sich ein Vertrauensverhältnis sehr schnell aufbaut in diesen Gesprächen und zumindest meiner Erfahrung nach, entweder im Vorgespräch auf alle Fälle, da ist es nochmal schnell da, spätestens dann beim Interview, wenn dann auch die Führungskraft meistens nicht mehr dabei ist, sondern wirklich nur der Mitarbeiter, der geht oder wechselt oder sein Wissen übergeben will und der Moderator. Und da passiert, da zumindest von meiner Erfahrung nach, die erste Viertelstunde, wenn so diese kleineren Themen gefragt werden, welche Serientermine hast du, was sind deine Laufwerke, deine Quellen, dann kommen die dieses Frage-Antwort rein, dann vergessen die alles drumherum und dann sind die echt, haben die Vertrauensverhältnis und dann musst du oft gar nicht mehr so kritisch dann nachfragen, weil dann läuft das von selber und das ist ja die Situation, die man haben will, weil dann kommen wirklich diese Anekdoten, die Geschichten auch raus von den Kollegen und das ist ja das, wie du sagst, das will ich haben, genau das will ich, da muss ich hinkommen.
Ja, also wieder die menschliche Komponente zusammen mit AI, man darf es nicht alleine betreiben.
Ja, klar.
Ja. Schon.
Ja, ein entscheidender Punkt genau ist, wie du vorhin gesagt hast, es ist die Wertschätzung entgegenzubringen. Also das denke ich auch am Anfang, so habe ich das auch erlebt beim Karl-Heinz. Am Anfang erstmal dieses, warum braucht es das jetzt überhaupt? Also Karl-Heinz ist da sowieso überzeugt und so, aber so dieses eher, bin ich jetzt wirklich so wichtig, braucht es diese Weitergabe und das deutlich zu machen, ne? Wie viel da einfach in dem Kopf der Person auch steckt, finde ich, ist am Anfang so die Herausforderung. Und das finde ich jetzt von dir, Benjamin, einen guten Tipp, erstmal so mit diesen Basics anzufangen. Welche Serientermine hast du, auf welchen Meetings bist du, welche Konferenzen besuchst du und dann so in so einen Gesprächsprozess reinzukommen.
Also was ich da sehr, sehr schön finde, ist einfach auch, in der Zwischenzeit sind ja die Leute sehr viel in Social Media unterwegs und aktiv. Und damit merke ich auch dann die Person vorher, wo sind bei ihr die heißen Punkte. Mhm. Das sehe ich dann, wo er irgendwelche Kommentare dazu abschreibt. Da sind seine Emotionen drin. Dafür begeistert er sich. Und wenn ich das natürlich hernehme, das ist mein Icebreaker. Damit steige ich gerne vorher ein. Ne? Ich sage, Mensch, da habe ich deinen Post gesehen. Das ist super cool. Also auch die ältere Generation macht das in der Zwischenzeit.
Wenn du das Glück hast, dass die Person wirklich da aktiv ist, oft bei einer Führungsperson ist es nicht ganz so stark ausgeprägt, habe ich die Erfahrung gemacht, wie bei den normalen Mitarbeitern. Also wir haben natürlich in unserem Guide-Zirkel sehr viele Leute, die ganz dediziert posten und bloggen. Da wissen wir ganz genau, wofür die brennen. Aber das wird immer weniger, je höher man kommt.
Ja.
Aber das ist natürlich eine Goldgrube, wenn man sowas hat. Ja. Dann kann man daran anknüpfen.
Das war ein guter Punkt, ja. Wenn man die Möglichkeiten hat oder im Internet quasi in Anführungszeichen, wenn es da Möglichkeiten gibt, wenn man das sieht, Datenschutz, Betriebsrat, aber wenn es da Möglichkeiten gibt, klar.
Also bei uns haben wir das Enterprise Social Network eben, das ist ganz wichtig und dafür kämpfen wir auch gerade jetzt in unserer aktuellen Situation in der Conti, dass wir die auch behalten in unseren separaten Bereichen, die jetzt demnächst eigenständig werden wollen, dass wir dort auch weiterhin ein Enterprise Social Network haben. Das ist für uns ein Riesenwert, weil man sich damit Sichtbarkeit erschaffen kann, man kann Blogs verfassen, man bekommt Feedback und bekommt dadurch eine gewisse Reputation, ein gewisses Standing. Das ist also das ist ein ganz wichtiger Faktor, finde ich, und wirklich leicht auszuwerten für so ein Exit-Interview.
Also was bei uns tatsächlich immer so die Herausforderung ist in diesem ganzen Mechanismus, und das ist natürlich jetzt bei uns etwas anders gestaltet, wir verkaufen ja die Dienstleistung auch an irgendjemanden in diesem Prozess und tatsächlich auch die Wertigkeit des Ganzen. Bei uns geht es dann so weit, dass wir sagen, ja, wenn die Person nicht mehr da ist, das ist ein Teil der Wert deines Unternehmens. Da kommt direkt immer die Frage zurück, ja, wie viel ist es denn jetzt?
Ja.
Na, also wir haben ja sehr häufig gerade diese Diskussion, dass wir sagen, ja, ist es überhaupt notwendig? Was passiert, wenn ich es nicht tue? Bin ich trotzdem erfolgreich als Unternehmen? Seid ihr bei Brose, wenn ihr es nicht tut, nicht eigentlich genauso? Und das ist wahrscheinlich bei euch genau die gleiche Gretchenfrage. Wir übersetzen sie, diese Frage wahrscheinlich ein bisschen anders. Ne? Wenn du sie formulierst, dann könnte ich sie vielleicht auch so übersetzen, dass ich sage, Mensch, ich gehe mal an meine Investoren ran und sage, Mensch, nehmt doch mal ein bisschen Geld in die Hand, weil das, was ihr danach, wenn ihr es nicht tut, die Kosten, die ihr danach generiert, das ist das, was wir früher als Nicht-Qualität bezeichnet haben. Ne? Wenn ich Qualität nicht tue, als diese ganze TQM-Story angefangen hatte. Ne? Die Unqualität ist viel teurer, als wenn ich es tatsächlich vorher tatsächlich behebe.
Und ich sehe es halt auch direkt, ist ja das Thema. Also ich habe jetzt nicht am nächsten Tag gleich ein Problem, meistens nicht. Ist halt ein halbes Jahr später generell und das ist halt für viele weit, weit weg. Generell sagt er, okay, brauche ich nicht, weil ist nicht relevant.
Und gerade in Aktienunternehmen ist der zeitliche Fokus da sehr eng. Da schaut man doch auf direkte Effekte, die man noch in diesem Geschäftsjahr erzielen kann.
Und gut, das haben wir Gott sei Dank nicht, aber generell
haben wir.
Bei dem Thema, du hast ja das ganze Thema Babyboomer, die in Rente gehen, viel Fluktuation. Du hast einfach viele Leute, die gehen momentan zumindest bei uns so mit diesen ganzen Themen, die da auf uns einbrasseln, Automotive-Industrie und so weiter. Du hast einfach eine Riesenanzahl an Leuten, erfahrenen Leuten, die geht. Generell, die halt 30, 40 Jahre dabei sind. Und das merkt man halt dann früher oder später, spätestens in 4, 5 Jahren müsste das massiv merken aus meiner Sicht, wenn man da nichts macht und nichts dokumentiert.
Aber es ist halt noch scheinbar immer noch der Schmerz nicht tief genug, brennt nicht so sehr. Das erleben wir auch, genau. Also das irgendwie abzudecken, was kostet es euch? Ich hatte gestern, war ich bei einem Fall mit dabei, da hat die Person, die Nachfolge war, halt das irgendwie hingekriegt. Hat halt ein halbes Jahr gedauert. Aber das siehst du halt dann nirgendwo, was es gekostet hat und was es gebracht hätte, wenn er einfach schon, keine Ahnung, nach 2 Monaten schon einfach arbeiten hätte können, ja. Ne?
Aber also ich hatte jetzt eigentlich gehofft, ihr könntet mir jetzt irgendeinen Price-Tag nennen.
Nee, das da dran. Wenn ich den hätte, hätte ich mich schon selbstständig gemacht.
Warum sitze ich hier mit euch?
Das ist der heilige Gral, wenn man so einen Price-Tag dem Management verkaufen könnte.
Dann vielleicht brauchen wir mal eine ganz kreative Session, um dahin zu kommen. Ich glaube, das ist nämlich das tatsächlich Entscheidende.
Aber das, was Silvia gesagt hat, Richtung Onboarding, das kann man, glaube ich, schon beim ersten Messen generell, wenn der Nachfolger das Ding auch nutzt. Anstatt einem halben Jahr ist der in 2, 3 Monaten schon drinnen. Wenn er es nutzt, da kann man bestimmt so Daumenwerte, Erfahrungswerte und da gibt es bestimmt 80.000 Studien dafür schon nehmen. Aber jetzt sag mal, das ist halt Geschäftsführer teurer, als wenn es ein normaler Mitarbeiter macht. Ne? Also, welchen Wert nehme ich denn dann generell?
Gut, dann ist das halt ist Wissen des Menschen. Ne? Das ist ja der Wissen, dass ich dann ja wieder auch dann irgendwo beziffern kann plötzlich und seine Wertigkeit.
Dann ist aber auch nochmal ein Unterschied, ne? Wo arbeitet die Person? Also platzen da vielleicht jetzt Projekte, weil ein wichtiges Wissen fehlt? Oder geht es jetzt um das einfach Betreiben von irgendeinem, geht es einfach nur langsamer, weil es irgendwie, keine Ahnung, Systemadmin ist von irgendeiner Plattform, ja? Also das ist, glaube ich, sehr vielfältig. Es wäre super, wenn wir da irgendwie sagen können, so viel kostet es uns, wenn ihr es nicht macht.
Aber das was ich immer noch feststelle jetzt bei den ganzen Interviews, jeder Mitarbeiter, der dann mal die Landkarte sieht, die dann rauskommt, sagen, oh wow, das ist also mein Wissen generell. Da ist ein riesiger Aha-Effekt da. Mhm. Das ist gar nicht, da ist das Wissen mal visualisiert und das ist unglaublich. Also das habe ich in jedem Debriefing, wo dann alle sagen, oh, okay, das habe ich gemacht, habe ich gar nicht gewusst. Ne, weil da kleines Thema, da kleines Thema, da kleines Thema und jetzt sehen sie mal das auf einer großen Landkarte und das sind die alle verblüfft.
Hast du den Eindruck, dass die Führungskräfte das auch so sehen?
Teils, teils. Manche ja, die oft für solche Methoden Themen sind, die Wichtigkeit sehen, dann ja, manche auch nicht. Ganz ehrlich, das ist halt wie bei allen Themen.
Ja, aber diese Art der Wertschätzung, ich finde, das ist viel wichtiger als so eine goldene Anstecknadel. Weißt du, wenn du dann das Gefühl hast, ja, das habe ich dem Unternehmen wirklich gegeben und das bleibt jetzt auch noch.
Genau.
Ich finde, das ist eine sehr hohe Wertschätzung, die man sonst kaum oder selten erfährt.
Absolut. Das ist das große Thema, warum das viele Mitarbeiter auch generell machen, weil die eben sagen, das Wissen geht weiter. Es geht jetzt nicht verloren, wenn ich weg bin, gerade nach 30, 40 Jahren, sondern da will jemand das Wissen von mir dokumentieren und es wird auch dann vielleicht in Wikis oder wo auch immer dokumentiert weitergegangen. Das ist für ihr das nochmal so positives Wertschätzung am Ende. Super.
Und nach meinem Dafürhalten steht das auch nicht dem im Wege, dass der Nachfolger sich erstmal die Nase blutig schlägt, weil er gegen die Wand läuft. Denn das möchte ich weiterhin, dass junge Leute natürlich Sachen ausprobieren, die ich nicht hinbekommen habe.
Aber sie sollten es auf der Ebene machen, die er schon übergeben hat.
Zumindest wissen.
Weil dann würde ich es, oder vielleicht 2 Schritte drunter, aber er sollte nicht ganz an dem gleichen Punkt anfangen, wo er vorher angefangen hat. Dann nehme ich mir diese Geschichte her von von den Kraken, die ja tatsächlich ihr Wissen nicht weitergeben. Kraken sind wahnsinnig intelligente Lebewesen. Also viele sagen, sie sind intelligenter als wir Menschen.
Das Orakel, ja.
Ne, weil sie ein distribuiertes Gehirn haben, nicht in einem Ort, sondern an den Kraken auch. Und deswegen sagt man, sie sind schlauer als wir. Aber sie geben ihr Wissen nicht an die nächste Generation weiter. Und deswegen entwickeln sich Kraken nicht weiter. Aber das, was in der Lebenszeit einer Krake entsteht an Wissen für die Krake, ist immens, ist toll.
Deswegen leben die so lange, klar.
Aber danach ist es vorbei.
Ja, vielleicht genau abschließend doch. Ich meine, was wir auch schon gesagt haben, wenn Wissen da ist oder wenn was gesammelt wurde, dann kann man damit ja machen, was man möchte. Idealerweise sollte man es vielleicht nicht wegschmeißen, wie man das bei euch gemacht hat. Man kann es ja dann vielleicht im Archiv lagern, ja, sowohl im echten als auch im digitalen. Und dann kann ja eine nachfolgende Person immer noch entscheiden, genau wie blutig schlage ich mir die Nase oder was kreiere ich neu. Aber es ist halt immer noch besser, als wenn es gar nicht da wäre.
Da aber nochmal zum Thema Archiv. Ich meine, Wissen hat natürlich auch immer eine gewisse Halbwertszeit. Ja, es hat eine gewisse Bedeutung in einer Zeit. Und das ist auch sicherlich lesenswert, das nochmal 50 Jahre später nachzulesen. Aber es ist nicht unbedingt geschäftsrelevant. Mhm. Und das muss man natürlich auch bewerten, dass man die Sachen, die man weitergeben will, auch möglichst schnell und effektiv weitergibt, sodass auch Leute dann die relevanten Sachen daraus lernen. Und natürlich, Langzeitarchiv steht außer Frage. Das ist immer interessant nachzulesen, klar.
Aber ich glaube, da haben wir auch heute die neuen Tools, die uns da wirklich weiterhelfen können, gerade im geschützten Raum. Deswegen, ich weiß nicht immer, ob ich das alles in Copilot reingeben möchte. Ich versuche, also wir sind da sehr, 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 sehr vorsichtig, weil bei uns meistens Unternehmensdaten drinstehen und alles, was nach außen geht, ist da ziemlich schwierig. Aber da hoffe ich dann doch irgendwann einmal, dass ich in meinem geschützten Raum eine KI verwenden kann, um dass ich da tatsächlich dann das, was in Wikipedia in irgendwelchen Archiven liegt oder sonst irgendwo, dann tatsächlich auch brauchbar aufzubearbeiten.
Ja, aber es ist nicht bedingt. So, wie mache ich dann das Wissen zugänglich? Chatbots, eigene im eigenen Unternehmen generell, die nur auf eigene Daten zugreifen können, ne, oder bessere Suchmaschinen heute vielleicht zukünftig, wirklich kann ich da mehr interagieren tatsächlich. Oder was halt, wenn ich halt einen Experten habe, ich mache einen echten Bot von Herrn Müller, der ist der Experte für Kunststoff oder für was auch immer, dass ich, weil der ist halt eine Koryphäe auf dem Gebiet, den kennen alle quasi, dass ich wirklich meine, das ist die Person, mit der ich da chatte oder was dann. Und das sind ja auch Möglichkeiten, die es heute schon gibt generell. Ich baue so einen Bot nach. Ja. Und dann wird das Wissen vielleicht doch besser genutzt, was du hattest. Ja, ne?
Sehr cool.
Ne? Ja. Weil dann, der stimmt, du bist seit 40 Jahren dabei oder was dann, ich kenne alle. Dadurch mich einfacher den Virtuellen zu fragen, als irgendwas zu lesen oder so. Ne?
Ganz sicher.
Ne? Und das muss man jetzt ausprobieren, was gibt es für Möglichkeiten und gerade halt im internen Umfeld.
Ich habe festgestellt, Kollegen lesen sowieso nicht gerne. Wir haben vieles dokumentiert in unseren verschiedenen Wikis. Aber bevor sie das öffnen, rufen sie, ach, ich rufe lieber Carsten. Nein, das ist einfacher. Nicht? Und wenn man dann einen Bot hat, der auch noch richtig gut ist, dann kann das helfen.
Ja. Aber da bin ich wieder beim Thema Zusammenarbeit. Wie arbeite ich zukünftig? Zukünftig will ich auch solche Hilfestellungen direkt an der Lösung haben oder in das Tool Problemstellungen haben, wo ich halt unterwegs bin. Das heißt, ich möchte im Tool dann gleich einen Bot haben, der das mit sieht, was ich gerade mache generell und dann sagt auch, du hängst jetzt da.
Kontextbezogen
zum Beispiel. Und das ist ja auch richtig spannend mittlerweile.
Klar, ja.
Und da muss ich hingehen, weil ich möchte jetzt dann, okay, jetzt muss ich an die Anwendung rein, jetzt muss ich da den Bot befragen, dann bin ich wieder raus. Ich möchte eigentlich kontextbezogen genau
die menschliche Situation ist, wenn mich jemand anruft, dann weiß ich, wer das ist und ich weiß, welche Probleme er vorher hatte und wo er gerade steckt. Und das ist für einen Bot extrem wichtig.
Ja. Und ich denke, da gibt es Möglichkeiten heute, das ist eben spannend herauszufinden, was geht und wie schaut die Zukunft zusammen aber dann noch aus?
Jetzt hoffen wir nicht, dass die Demografie uns überholt.
Du, es sind so viele auf der Überholspur heute. Wir haben so viele Krisen, da wissen wir gar nicht, wer dann die Nase vorne hat.
Das stimmt auch. Da hast du absolut recht, ja.
Okay, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Die Zeit ist jetzt tatsächlich um. Wir haben gleich Pause. Vielen Dank für den angeregten Austausch, für euren Input. Und genau, wünsche euch noch einen schönen Tag hier auf der Lostcon.
Ganz herzlichen Dank.
Danke
dir. War super. Dankeschön.